Ich kannte natürlich Enzo Ferrari, wer kannte ihn denn nicht? Aber wichtig war, dass auch er mich kannte über meine Formel-1-Karriere und über die enge Freundschaft Stanguellini-Ferrari. Also die beiden kannten sich bestens. Und so hatte ich natürlich die beste Bekanntschaft und Entry zu Enzo Ferrari, der ohne langes Zögern sagte, ja, also was stellen Sie sich vor? Und ich sagte, ich stelle mir vor, mindestens mal 20 PS gratis. Wenn es erreicht wird, dann eine gewisse Summe X und für jedes weitere PS eine Summe Y.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aus zahlreichen Mails von euch weiß ich, dass ihr immer wieder heiß drauf seid, hier Menschen und ihre Geschichten zu hören, die vielleicht nicht jedem sofort etwas sagen und die für viele Überraschungen gut sind. Ich glaube, mein heutiger Gast wird das übererfüllen. Er ist für mich eher Vollblutwissenschaftler, der immer bestrebt ist, die Natur und ihre Gesetze zu verstehen und daraus logische Schlüsse zu ziehen. So widmet er sich seit einigen Jahren der Krebsforschung, was ich extrem beeindruckend finde. Aber keine Angst, ich mache jetzt keinen Medizin-Podcast, denn auch beim Auto hat er viel zu erzählen und war mit seinen Ideen oftmals früh, um nicht zu sagen zu früh, dran. So war er vielleicht sogar der Erste, der sein Rennauto mit einem Spoiler versehen hat, lange bevor Colin Chapman fragile Luftleitbleche auf seine Formel-1-Autos geschraubt hat. Er hat sich früh mit der Form von Verbrennungsräumen beschäftigt und hat einen ganz besonderen Deal auf Erfolgsbasis mit keinem geringeren als Enzo Ferrari geschlossen. Mit der Prämie hat er sich im Anschluss selbstständig und mit seiner Firma Turbo Mai brav motorisierten Familienautos Beine gemacht. So. Ich will gar nichts mehr vorwegnehmen. Viel Spaß jetzt mit einer weiteren ganz besonderen Persönlichkeit in dieser Interviewreihe. Viel Spaß mit Michael May.
Wann ging Ihr Interesse an Motoren los?
Ich glaube, da ist in dem Buch ja ein Bild, wo ich da das Drehauto, ich war der Meinung, man sollte eigentlich einen kleinen Motor auch in so einem Drehauto haben. Irgendwie Motor. Interessant die Frage, denn mein Vater war immer dagegen, konsequent, er war der Meinung, also das ist kein Gebiet. Und später hat er mir gesagt, also Rennfahren, das können auch dressierte Affen und solche Dinge. Also vom Vater kam es nicht, wo der Tick herkam. Ich hatte einfach Freude daran, Pferd und Muskelkraft mechanisch, also mit Motor halt. Und um mich herum Traktoren und Lastwagen und Autos, ist ja bewegt von Motoren. Also war das mein Hauptfokus.
Und haben Sie jemanden gehabt, der Ihnen das beigebracht hat oder haben Sie es selber angeeignet?
Auch da wieder interessant. Von meinem Vater null natürlich. Der war ja auch meistens irgendwo unterwegs. Aber ein Bundesbruder meines Vaters hat mir ein Buch geschenkt und da begann ich dann zu lesen über eben, wie ein Motor funktioniert, was da für Teile sind. Also das, wenn Sie so wollen, Autodidakt dank einem guten Freund meines Vaters, der hat irgendwie verstanden, dass ich an Motoren interessiert bin. Von dem habe ich dann auch den ersten kleinen Ortus-Motor geschenkt bekommen. Wahrscheinlich zum Entsetzen meines Vaters, aber der hat es gar nicht mitgekriegt.
Und Sie haben aber auch tatsächlich die Motoren immer auch gleich versucht zu verbessern und auseinandergeschraubt, weil das ist ja auch sowas, also ich glaube, den wenigsten gelingt es, was auseinanderzubauen, wieder zusammenzusetzen und dann läuft es noch besser. Ne? Das, aber da haben Sie sich überall gleich rangetraut.
Ja, also das ist wohl auch eine, ich kann es nicht genau ergründen, woher das kommt, schon als, was weiß ich, mit 6 oder 7 Jahren bekommt man ja von den Großmüttern irgendwie Zeug geschenkt und sind ich mich zufällig daran, das war ein so großes, aus ganz dünnem, schönem Blech gemachtes Dampfschiff mit 2 Propellern. Ja, jetzt musste ich ja wissen, wie geht da von dem Motörchen die Kraft auf 2, sind da 2 Motoren drin? Oder? Also die Neugierde war so, dass ich das vermietete Schiff auseinandergenommen habe und geguckt habe. Also die Kuriosität oder die Neugierde ist wohl die Triebfeder für eben Entwicklungen oder Forschung oder irgendwie Dinge weiterzubringen. Also jedes Tier, mehr oder weniger, hat ja auch schon Neugierde und junge Babys oder Kinder sind ja dank der Neugierde wissenshungrig und das ist der Motor, um überhaupt etwas zu lernen dann.
Der bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter war.
Die Neugierde,
das ja. Gefühl. Und dann kam irgendwann der Wunsch, auf Rennen zu fahren. Oder wie ging das bei Ihnen weiter? Also Sie sind...
Also der Tick, den wohl mehrere junge Burschen haben, das ging ja schon im Mittelalter, haben die jungen Leute auf dem Pferd sich gegenseitig versucht runterzuschieben oder wie. Also da war schon irgendwann wohl vom Urmenschen an eine gewisse Risikofreundschaft und stärker sein zu wollen oder schneller oder besser oder irgendwie, scheint in der Natur des Menschen irgendwo zu sein, mindestens bei den Männlein. Und das sieht man ja heute noch, dieser Wettbewerbstrieb, sei es beim Fußballer oder Tennisspieler, also schneller zu sein. Gut, jetzt weil ich mit Motoren gewissermaßen waren meine besten technischen Freunde, also wollte ich ja mit den Motoren schneller sein oder dann mit dem Auto und mit dem Auto dann, wenn man nicht selber Motoren bauen kann, als jung, eben dann über den Kunstkniff Aerodynamik zu Hilfe nehmen.
Und die Rennerei ging bei Ihnen los mit was für einem Auto?
Ja, also die Autorennerei, da habe ich dieses Büchlein da, Nardi, war eine Nardi Danese, konnte ich kaufen, gebraucht natürlich x-fach, indem ich ein Werksrennmotorrad von Rumi dran gegeben hatte. Und ich habe das Motorradrennen aufgegeben, sehr schnell, weil da an zwei, drei Rennen, wo ich teilnahm in Deutschland, ist jedes Mal in meiner Klasse 1,125, ist jedes Mal jemand hat sich totgefahren. Okay. Habe ich gesagt, komm, das ist nichts für dich, die spinnen ja alle.
Also hat der Verstand immer noch eingesetzt.
Ja. Dann war Autos. Gut, das war natürlich klar, Motorrad war ja um einiges billiger als ein Auto. So, Autosport, ja, also warum nicht? Ich habe heute nichts dagegen noch. Ich habe nur was dagegen, dass es absolut übertrieben ist und nicht mehr in dem Sinn Sport, sondern nur noch eine Geld- und Werbezirkus. Finde ich, ist die Idee des Sportes ein bisschen in den Hintergrund gerückt zur PR.
Sie sind dann die ersten Rennen gefahren, das war noch heimlich, oder? Also da durften Ihre Eltern noch nichts davon wissen.
Nein. Dadurch, dass mein Vater ja deutscher Staatsbürger war und meine Mutter dann wieder zurück konnte in die Schweiz, waren wir ja geografisch getrennt. Das heißt, mein Vater hat gar nicht mitgekriegt, was, wie, wo ich da mache. Und ich habe das ja auch nicht groß meiner Mutter unter die Nase gehalten, dass da irgendwie das gefährlich sein könnte in meinen Sportwagen. Warum nicht? Einen gebrauchten Sportwagen immer noch besser und sicherer als ein Rennmotorrad.
So, also Sie sind aber damit Rennen gefahren und dann stellen Sie auch bald die ersten Erfolge ein. Ne?
Ich musste einige Rennen fahren, logisch wie jeder junge Anfänger, um die Lizenz zu kriegen, um mit dem Flügel dann den auszuprobieren. Ja. Am Nürburgring.
1956.
56, ja. Also noch vor dem ganzen Theater mit Militärdienst und so weiter und so fort. Da war ich also noch jünger.
Ich wollte gerade sagen, da waren Sie noch sehr jung. Und wie kam das, dass Sie sich einen Porsche 550 Spyder leisten konnten? Weil das war ja damals schon eigentlich ein besonderes Auto.
Ich habe meinen lieben Vetter, Peter May, der in Stuttgart ja die verschiedenen Biergeschichten da machte, die Stuttgarter Hofbräu, überzeugen können, dass man mit dem Flügel eigentlich mindestens in der Theorie Rennen gewinnen kann. Und er hat das Auto auch gebraucht gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie wir es gefunden haben, über eine Annonce oder irgendetwas. Also gebraucht gekaufter Wagen, den ich dann umgebaut habe selber. Und die weitere Geschichte ist ja.
Da reden wir jetzt gleich noch drüber. Also Sie haben einen relativ großen Spoiler, einen umgedrehten Flügel oben über den, eigentlich wie so eine Art Dach, über die Mitte des Autos gesetzt.
Ja,
und der war verstellbar. Ne?
Es ist einfach so, dass man ja mindestens 20% des Autogewichtes zusätzlich haben möchte, um wirklich messbar schneller um eine Kurve herum fahren zu können. Also dass die Anpresskraft auf Reifenstraße durch eine synthetische Masse, die es gar nicht gibt, eben durch Luftdruck erzeugt wird. Und das kann man alles ja ausrechnen. Das ergab einfach, dass ich einen leider sehr kurzen, aber dafür musste ich eben tiefen Flügel, der nun eben die Verluste hat. Also musste ich da was tun, um die Kraft, die ich brauchte oder haben wollte, kann man ja alles nachrechnen, zu realisieren. Also es war eigentlich alles konstruiert. Die Breite war ja gegeben, die Kraft, die ich wollte, habe ich mir gegeben. Also das gibt dann mindestens die Tiefe plus eben dann möglichst 100% aerodynamischen Wirkungsgrad und nicht nur 50% Verlust.
Und, wie haben Sie das ausprobiert, diesen Flügel? Also ich meine, man berechnet das und dann baut man es auf und dann schaut man
mal. Man berechnet es, man baut es. Die Blecharbeit hat eine Blechklempner gemacht, die Stahl, die Streben, das habe ich alles selber gemacht, aus Blech geschweißt. Ausprobieren ist eine heiße Sache. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, das war ja vor dem Nürburgring da und es war regnerisch und nass und so schnell zu fahren, es gab ja da keine Autobahn in der Nähe. Und auf der Autobahn kann man sowieso nicht gut Kurven ausprobieren, ob es da besser hält. Also musste ich eine gerade Straße haben, ja, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und dann eine Kurve hinten dran. Und das gab es da in der Nähe. Es war Regen. Also ich gebe zu, ich hatte da schon Angst. Und bin auch nicht gleich mit Vollgas da, sondern schrittweise schneller gefahren, habe gesehen, das ist ja unwahrscheinlich, dass man da auf nasser Straße mit ohne Regenreifen, mit Sommerreifen so schnell da durch kann. Normal würde man wegrutschen, ja, nicht wahr? Also heute hätte ich jetzt die Courage nicht mehr.
Aber Sie haben damals eine Verbesserung gemerkt und der Flügel war während der Fahrt verstellbar
mit einem
Was war das, ein Handbremshebel?
Einfach ein Hebel, ich musste ja irgendwas, also Handbremse, dass er auch arretiert oder man will ihn ja verstellen, weil der Flügel war so gelagert, dass im Falle eines Falles der auf Bremsen geht, wenn irgendwas wäre an der Kinematik. Also musste ich ihn ja in neutral dann halten. Also ein Hebel, eine Handbremse hat ja diese Zacken und so weiter.
So, also dann konnten Sie auf der Geraden schnell fahren weiterhin und hatten wenig Anpressdruck und erst vor der Kurve haben Sie es dann schnell
gestellt. Auf der Geraden gar keinen. Ich hätte auf der Geraden auch das Auto leichter machen können, aber das bringt ja gar nichts.
Nee, und vor der Kurve haben Sie den Flügel dann immer steil gestellt?
Ja, das drückt dann natürlich, das hat man also schon gemerkt. Der Wagen ging dann eben beinahe auf Anschlag.
Ja, tatsächlich, haben Sie das Fahrwerk noch verstärken müssen? Oder
nein, das habe ich gelassen.
So. Und dann kam der große Tag, 1956, das 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring. Das Qualifying. Und da waren Sie als eigentlich ja unbekannter Rennfahrer oder noch relativ unbekannt.
Ja, erstens war es das erste Mal, dass ich den Nürburgring überhaupt sah.
Ja.
Und hatte allerdings irgendwie ein paar Tage vorher Kontakt mit dem technischen Abnahmeleiter vom ADAC. Also nicht AVD. AVD sind ja die Vornehmen. Damals mindestens gewesen, von und zu, nicht wahr? Also, ADAC haben wir abgemacht, dass ich am Mittwoch oder irgendwann komme und der Abnahmechef auch, um das Auto abzunehmen, also die Konstruktion. Und ich hatte die Berechnungsunterlagen dabei und hin und her, der hat das alles gesehen und so und so. Und hat das Auto abgenommen, als fahrtauglich war es ja auch. Es war verdammt fahrtauglich. Es war viel zu gut. Denn wir sind mit Sommerreifen auf nasser Fahrbahn am Nürburgring viertschnellste Zeit gefahren.
Viertschnellste Zeit.
Und da gab es ja nur die 4,5 Liter und 5 Liter Jaguar, Maserati, Ferrari damals. Nicht wahr? Jaguar, Ferrari, Maserati. Und Stirling Moss mit dem 2 Liter Factory Rennsportwagen, also schon mit dem Rohrrahmen viel leichter, war dann 21.
Und Juan Manuel Fangio war auch hinter Ihnen, ne? Der große Fangio.
Also mit Fangio hatte ich irgendwie immer später ein sehr gutes Verhältnis, aber wer was, wie, wo, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall war ich damals noch jung und naiv und dachte, das müsste doch eigentlich die Porsche-Leute interessieren, zu gewinnen. Mhm. Egal wer, Porsche ist Porsche und Schnaps ist Schnaps oder wie oder was. Die hätten ja dann die Lorbeeren einheimsen können und schnell sein. Und da wurde das eben verboten, die Geschichte, glaube ich, haben Sie ja irgendwo schon gelesen.
Huschke von Arnstein war es damals, der Porsche-Rennleiter, der hat insistiert. Und also obwohl vor ihm gar kein Porsche stand, es stand vor ihm Maserati, Ferrari und doch Maserati, glaube ich.
Ja, nein, seine Autos waren natürlich abgesägt. Genau. Ja, nur er wollte ja nicht, dass Porsche mit einem besseren Auto so weit hinten ist. Ja. Also hat er von Hanstein mit dem von Guillaume zusammen gesessen und haben dann studiert und mir eben gezeigt nachher im Reglement, jedem Rennreglement, so klein geschrieben war eben, die Rennleitung behält sich vor, jedweden Anmeldung abzulehnen oder rauszuwerfen ohne Angabe von Gründen. Gut, also war es draußen. Aber machen wir es kurz, ich glaube, das ist nicht so interessant.
So, dann mussten Sie wieder nach Hause mit dem Wagen.
Ja, wir sind dann das Rennen gefahren, ohne Flügel irgendwie, um die das Startgeld mindestens zu kriegen. Ich meine, damals war ja nicht viel, aber immerhin. Und das Ähnliche war ja dann in Monza, die Mille Kilometri Supercat Corte Maggiore oder irgendwie. Und da waren es dann auch eben Rennleitungen, wo unter Druck gesetzt wurde von den anderen Fahrern und Firmen. Ja, so hat es aufgehört, die ganze Sache.
Danach, also nach dem Rennen, kam der Porsche auf Sie zu und hat gefragt?
Nie. Überhaupt nie.
Ich meine, Sie haben eine Riesenverbesserung da angebracht, aber das hat die nicht interessiert. Die haben da... Also das war...
Wahrscheinlich nicht, auch nachdem es die Professoren der Aerodynamik 40 Jahre gebraucht haben. Wie konnte da jemand bei Porsche dahinter kommen? Ja. Es sind dann nachher, ich glaube, der Erste, der da irgendwie das halbwegs in etwa kapiert hatte, war dann der Chapman von Lotus.
Colin Chapman, der hat nachher auch diese Spoiler da oben.
Wo dann das ein paar Jahre später dann irgendwie machte und so weiter. Ich habe die ganze Geschichte abgeschrieben gewissermaßen, also nicht groß weiterverfolgt. Wozu?
Sie sind dann weitergefahren mit einem Nardi.
Den Nardi hatte ich, um ein paar Bergrennen zu fahren, um die Lizenz zu bekommen, um international fahren zu dürfen. Ja. Also Rennen bin ich gefahren mit Stanguellini, anschließend dann später irgendwie 59, ja. Genau. Das ist ja ein Sprung dazwischen, 56, 59. Da war das Studium dazwischen.
Sie waren da fertig mit dem Studium, 59?
Ja.
Und,
noch nicht ganz fertig,
ja, genau,
die Diplomprüfung noch nicht. Aber ich meine, aber das ist jetzt, sind ja jetzt Details. Ich bin einfach gefahren.
Ja, genau. Aber was interessant ist mit dem Wagen, den haben Sie gekauft, ohne eigentlich das Geld zu haben.
Ja, ich habe die Nardi, also meine Nardi, dran gegeben.
Ja.
Und für die andere Hälfte einen Wechsel unterschrieben, oder wie sagt man denn?
Ja, Wechsel. Schreibe hin und schreibe her, aber schreibe niemals quer.
Ja, also irgendwie ein Wechsel.
Also wie ein Schuldschein eigentlich.
Schuldschein, ja. Ich glaube, so heißt es ja, ein Trett auf Französisch. Ohne das natürlich irgendwie meiner Mutter oder jemandem zu sagen, ist ja klar. Das war damals wäre unsittlich in unserer Familie gewesen, ein Wechsel, nicht? Ja, in der naiven Meinung, das wird dann schon gut und hin und irgendwie, warum weiß ich nicht genau, hatte ich die Gewissheit, ich gewinne sowieso die Rennen und dann kann ich den Wechsel zahlen und so weiter. Dass natürlich diese ganzen Unkosten, Reifen, Benzin, Hotel, Nahrung und so weiter und so fort, diese verschiedenen Prämien und was weiß ich, Startgelder und hin und Preisgelder aufbrauchen. War vielleicht nicht so genau berücksichtigt. Immerhin musste ich dann nach Canossa gehen zu meiner Mutter und sagen, Horch, ich habe da ein Problem, nicht mal mit dem Wagen, ich verkaufe ihn dann, aber jetzt möchte ich noch 2 Rennen fertig fahren.
Und Sie sind aber tatsächlich, also Sie haben darauf spekuliert, Europameister zu werden in dem Jahr und haben gehofft, dass Sie genug Preisgelder zusammenbekommen. Und Sie sind auch Europameister geworden. Das hat schon funktioniert.
Ja, interessanterweise mit doppeltem Punktevorsprung vor dem Zweiten.
Also von daher.
Und das hat dann eben die Freundschaft mir erbracht mit dem Juan Manuel Fangio, der mich sehr geschätzt hat und mir auch mal sagte dann in Monte Carlo, dass ich die Zeit, dass meine Zeit so schnell war wie seine mit dem 2,5 Liter zwangsgesteuerten Mercedes. Und das hat ihn wirklich beeindruckt. Mit so einem 1100 Kubik Stoßstangenmotor, der Fiat Normalmotor. Gut, anstatt hatte dann schon 2 Doppelvergaser drauf. Mhm. Ähnlich wie damals die Alfa Romeo. Ja. Nächste Frage.
das ist ja interessant. Sie waren auch gerade über dieses Monaco-Rennen, da waren Sie ja eigener Mechaniker, das waren Sie eh immer.
Ja, und ich hatte aber einen guten Freund, Mario Mohr, der lebt noch, der mir geholfen hat. Man muss ja zu zweit sein, um das Auto auf den Anhänger zu schieben und hin und her und moralisch und zu zweit ist besser. Und einer muss ja mal irgendwann vielleicht verschwinden, dann ist gut, wenn der andere auf das Auto aufpasst, etc.
Ja. Aber Sie haben am Auto selber
geschraubt,
zu zweit, Vergaser, alles eingestellt.
Vergaser, Zündung, Zündkerzen, alles und so weiter. So, dass die Mechaniker, die Chefmechaniker von Sanguellini sagten, wir verstehen nicht ganz, aber dein Auto ist das einzige, wo so tönt wie eine Violine. Weil ich hatte wirklich alle 4 Zylinder haargenau gleich in der Zündkerzenfarbe, haargenau gleich, was normal nicht der Fall ist. Aber das habe ich gemacht durch Feintuning der Vergaserdüsen. Mhm. Nur von Hand mit Reibadeln adjustiert.
Also da haben Sie schon wirklich Ihr ganzes Know-how reingesteckt.
Ja.
Und speziell nach diesem Monaco-Rennen, mussten Sie so ein bisschen die Presse einbremsen, oder? Die sich eigentlich überschlagen hat.
Ja, es ist natürlich so, wenn ein Student während der Diplomarbeit ausbüchst und Rennen fährt, dann ist er natürlich unter den heutigen Professoren und Wissenschaftlern und damals sowieso persona non grata. Wofür ich ein gewisses Verständnis sogar aufbringe, denn die Menschheit ist ja eigentlich immer ein bisschen einfältig und kann nicht sehen, dass es auch ohne böse Absicht sein kann, dass da einer eben neben dem Abitur oder Diplomarbeit was noch nebenberuflich macht. Aber machen wir es kurz.
Sehen Sie, da mussten Sie die Presse ein bisschen verhindern, damit auch Ihr Vater das nicht so richtig mitbekommt.
Ja.
Also das
wegen meinem Vater, das war mir, die Distanz war ja groß, er war ja in der Gegend Stuttgart und ich war ja in der Gegend Zürich oder Fribourg. Das war eher eine moralische Sache. Mein Vater hatte an dem Tag irgendwie 55. Geburtstag, wo dann so die ganzen Brüder und Familie und hin und her. Eigentlich hätte ich da dort sein sollen und hatte kurz vorher eben geschrieben oder abgesagt, dass ich wegen der Prüfungen nicht kommen kann. Und jetzt war das natürlich peinlich. Und ich glaube, das war der Mario Mohr, der mir den Rat gab, um in der Familie nicht unverschämt zu sein, soll ich doch meinem Vater ein Telegramm machen, bevor er es von der Presse erfährt. Und das habe ich eben dann gemacht. Das stand ja vielleicht irgendwo, ich weiß nicht mehr, existiert irgendwo noch. Rennauto gekauft, nach Monte Carlo gefahren und großen Preis Junior gewonnen. Und er hat dann zurückgeschrieben am gleichen Abend oder am Abend nachher, Saukerle. Also ich hatte eigentlich interessanterweise, nicht interessant, aber vielleicht so Leute, die es besser kennen, nicht besonders engen Kontakt mit meinem Vater. Irgendeine unbegründete, irgendwie nicht Rivalität, aber wahrscheinlich im Tierreich ist es ja auch so, dass die Väter die jungen Männlein auch lieber weghaben, oder? Das Gleiche ist meinem Vetter passiert mit seinem Vater. Also das Verhältnis Vater-Sohn nicht immer fantastisch fruchtbar oder irgendwie weiterführt.
Obwohl er eigentlich wollte, dass Sie in seine Firma kommen, oder? Nach dem Studium.
Ja, das wäre ja was ganz anderes gewesen. Ja. Das waren ja Pressen, aber nicht Autos und nicht Motoren.
Genau. Genau, aber da hätte sie dann wahrscheinlich schon akzeptiert. Kommen wir noch einmal auf das Eifelrennen im gleichen Jahr. Da sind Sie gegen einen, der hier auch schon im Podcast hören war, Kurt Ahrens.
Also das war dann 59.
59, da. Genau.
Ja. Ja. Ja, das war ein bisschen speziell deshalb, weil im Training und allgemein die Rundenzeiten hatte ich praktisch ja immer an jedem Rennen die beste Rundenzeit. Aber da passierte nun irgendwann ein Haarriss, der natürlich leider größer wurde, sodass ich gemerkt habe, mein Wasser, also ich habe keine Kühlung mehr. Mhm. Dummerweise, damals war die Wasserpumpe beim Fiat 1100er Motor relativ weit oben, irgendwie vor dem Zylinderkopf, sodass diese Pumpe natürlich, wenn sie Dampfblasen bekam, nicht mehr gepumpt hat, nicht mehr pumpen konnte. Denn eine Kreiselpumpe mit Dampf, also mit Luft, gegen das Wasser widerstand. Also musste ich vorsichtig fahren. Das war so technisch, physikalisch eindeutig nur so zu machen. Dauernd volle Drosselklappenöffnung, damit Luft durchgeht. Genauso beim Bremsen, hauptsächlich beim Bremsen, immer alles Vollgas. Und im Zweifelsfall eben so schnell wie möglich durch die Runden kommen.
Was ihm gut gelungen ist mit dem kaputten Auto.
Ja, ja, ja. Und das war wohl auch irgendwie der Grund, weshalb von Trips. Ich konnte ja dann immer so voll fahren, weil ich musste aufpassen mit der Temperatur. Anyway, lang, lang her. Ich habe alle diese Dinge an und für sich nicht verdrängt, aber vergessen oder was. Es ist ja... ja. Ich schaue lieber voraus, was passiert heute in 10 Jahren in Amerika oder bei uns. Oder diese ganzen Dummheiten, die die Menschen heute machen, interessieren mich viel mehr und ich sehe schon viel weiter. Und was vorbei ist, ist irgendwie vorbei.
Da haben Sie schon recht, aber ich glaube, manchmal ist es ganz gut, auch zurückzublicken, um zu verstehen, was vielleicht in Zukunft kommt oder wie Leute damals vorausblicken konnten.
Ja.
Und muss das dann versuchen durchzudrücken, ne? Seine Ideen.
Ja. Wobei das selber neue Dinge durchzudrücken ist also außerordentlich schwierig, denn ich weiß nicht, nul n'est prophète dans son pays, also keiner ist bei sich zu Hause Prophet. Mhm. Mhm. Und so ging es mir überall, ich war immer der rote Hund in der Autobranche, in der Motorenbranche, weil Turbo hat ja niemand kapiert. Die Japaner waren die einzigen, die das kapiert haben. Und über die kam ja dann die Turbowelle zurück, nicht wahr?
Kommen wir aber zu Ihrem Einstieg ins Berufsleben. Das war bei Mercedes-Benz.
Ja, das ging eigentlich so los, dass die Benzineinspritzung, die ich da entwickelt hatte, während dem Studium, hat Interesse gefunden in der italienischen Fachpresse und Motorpresse und hin und her. Und so ist dann glücklicherweise irgendwie Daimler-Benz auf mich zugekommen in Sachen Benzineinspritzung. Da hatte ich irgendwie Patente angemeldet auf jeden Fall oder waren die schon erteilt, egal. Auf jeden Fall waren das neue Dinge doch. Und so bin ich dann gerne zu Mercedes. Parallel dazu, vorher schon von klein auf, wie mein Vater merkte, dass ich da Auto bin, war es Pflicht, irgendwo in der Industrie anzufangen, ja klar, um zu lernen. Also war Mercedes in Stuttgart naheliegend und ideal. Da war ich dann auch ab und zu bei meinem Vater.
Ja, okay. Und da haben Sie bei dem Rudolf Uhlenhaut, der war damals da der technische Leiter.
der war,
gearbeitet haben, oder?
Also das technische Chef war ja Nallinger, Fritz Nallinger, gewesen. Und von der Versuchsabteilung nun, also Nallinger das gesamte Konstruktion und so und so und so. Versuch war Uhlenhaut. Und neben ihm dann noch ein anderer Herr, der später diese ganzen Audi-Geschichten gemacht hatte. Ich weiß jetzt den Namen auch nicht mehr. Ja, also Uhlenhaut, ja. Mhm. Mit Uhlenhaut hatte ich interessanterweise überhaupt nie irgendwas zu tun, sondern eben dann mit seinem Parallelmann, der die Audi-Motoren entwickelte. Also diese Swirl-Motoren. Ja. Konstruktion war Derndinger und Benzinger, die Alten.
Mhm. Und Sie haben da, sollten für die Benzineinspritzung. Und
ja, ich habe dann da an meinen Patenten, also mit auf Basis meiner Patente, einige Motoren umgebaut, die wurden dann geprüft hin und her. Und das ging dann ein bisschen in eine Gegenrichtung zu Bosch. Und aus verschiedenen Gründen, ich weiß jetzt auch nicht mehr Details, hat man das Ganze fallen lassen. Ich bin dann irgendwie zu Porsche rüber delegiert worden.
Also es gab diesen berühmten Ausspruch, das Benzin zahlt doch der Kunde. Also Sie haben gleich einen Motor gebaut bei Ihrem 220S.
Der Benzin zahlt der Kunde, das war, bevor ich zu Daimler angestellt war, dann mit Einspritzung, das war Jahre vorher. Das war noch zur Zeit, das war noch vor der Einspritzung, die ich an dem Mercedes meiner Mutter machte. wo ich die Diplomarbeit darüber gemacht habe. Das war noch vorher, das war im Rahmen Luftreinhaltung allgemein eben ein 220S-Wagen, der weniger Emissionen hatte als vorstellbar 0,2% CO nur. Und damals war die Norm 6%.
6% war die Regel?
War die Norm erlaubt.
Und Sie hatten 0,2%.
Ja, und brauchte weniger Treibstoff und das war dann eben nicht Nallinger, sondern seine rechte Hand, der den Desudromico gemacht hat, den zwangsgesteuerten Rennmotor. Der hat eben mir gesagt, das ist wunderbar, fabelhaft, Kompliment, aber wir haben ja Wartezeiten auf Bestellungen und da müssten wir ja Vergaser umrüsten und vor allem das ganze Manual neu schreiben.
Die Bedienungsanleitung, das ja. War deren Problem.
Ja, in der Bedienungsanleitung die ganzen Kalibrier, also die anderen Düsen, Luftkorrekturdüsen, Vergaserdüsen, Benzindüsen, Leerlaufdüse und so weiter, die Bestückung.
Ja, ja. Hätte man da reinschreiben müssen und da hat er gesagt, der Aufwand ist viel zu groß.
Ja.
Blasen wir weiterhin 6% in die Luft, das ist besser als Ihre 0,2%, dann sparen wir Geld.
Ja gut, das war ja nicht sein Argument, sondern das war einfach interessant, fabelhaft. Ja. Ich habe dann irgendwo die Unterlagen von dem EMPA, die das gemessen haben, nicht wahr? Und die haben es dann in Stuttgart natürlich nachgemessen und gefunden, ja, fabelhaft. Das durfte gar nicht wahr sein.
Das ist verrückt eigentlich. Ne? Wie war es dann bei Porsche? Sie sind dann zu Porsche gekommen?
Ich bin von Daimler zu Porsche gekommen, praktisch über Nacht. Auf Veranlassung von Günter Molter, der damals Chefjournalist war von irgendeiner Flugrevue. Mhm. Aber sehr verwandelt mit Automotor und Sport und den ganzen Leuten. Und die wussten irgendwie, ich weiß nicht was, also Porsche suchte wohl mehr Leistung auf jeden Fall. Und aus irgendeinem Grund mit Einspritzung hat man mich da eben dazu zu Porsche delegiert. Ich soll da die Einspritzung machen, habe ich das eben gemacht.
Genau, also es gab, um das kurz abzugrenzen, es gab damals die Saugrohreinspritzung oder Vergasermotoren.
Halt. Ja. Ja, und Sie haben Vergaser- und Saugrohreinspritzung war auch schon unterwegs, ja.
Genau, und das, Sie haben eine Direkteinspritzung entwickelt, also ja, das ist quasi eine Sprint.
Nicht entwickelt, ich habe nur die Direkteinspritzung, die gab es ja schon von Flugmotoren und bei Daimler-Benz, also Benzin direkt einzuspritzen, das war schon bekannt, nur kannte sich ähnliche wie bei Aerodynamik. Ja, wie kann das nun adaptiert werden? Denn der das wusste bei Daimler oder Flugmotoren, der war ja gar nicht mehr am Leben vielleicht. Anyway, so kam ich dazu. Okay, habe ich gesagt, ja, den Motor umzubauen auf mehr Leistung und so weiter. Ja. Interessant war einfach, dass die dort der Meinung waren, es kann sowieso nichts werden, nicht wahr? Denn der Motor, das haben sie mir nicht gesagt, ich sollte das am Achtzylinder machen.
Formel-1-Motor von Porsche. Ne?
Und nachdem der ja noch gar nicht richtig, noch nicht einmal so viel Leistung hatte wie der Vierzylinder, habe ich gesagt, ja gut, also nach 2-3 Monaten habe ich vorgeschlagen, ja dann gebt mir doch den alten Vierzylinder, bis ihr so weit seid. Und dann zeige ich euch mal an dem und dann machen wir mal den Vierzylinder mindestens besser.
Das haben die bestimmt gerne gehört bei Porsche.
Ja, das war natürlich, das war Selbstmord gewissermaßen unbedacht. Ich habe das ja nur vorgeschlagen, dem damaligen technischen Leiter von Porsche. Und der hat auch gesagt, ja, okay, ist ja besser als zu warten. Aber das ist eine leidige, eine traurige Geschichte, das ganze Ding.
Tatsächlich eine traurige Geschichte. Sie haben nachher aus dem Vierzylinder mehr Leistung rausgeholt als die Porsche-Leute aus dem Achtzylinder.
Also es ist irgendwie durchgesickert, da gab es den berühmten Rolf Wüterich, der da mit dem
James Dean
verunfallt war. Der Rolf Wüterich, der war eng befreundet mit dem Gerhard Mitter. Und über den Gerhard Mitter habe ich dann eine gute, sehr gute Beziehung, Freundschaft mit dem Wüterich. Und der hat mir da so gewisse Dinge dann ja auch später geholfen zu sagen, fahr das Auto nicht, die haben dann Stoßdämpfer angesägt, also den Stab. Also da irgendwie wurde mir mitgeteilt, dass der Motor sowieso ab 156 PS nur noch ein paar Minuten Volllast hält und kaputt geht. War ja gut, ein bisschen zu wissen. Und die Kühlung musste neu gemacht werden. Die Zylinder neu wegen der Einspritzdüse. Die Kolben neu wegen des Brennraums verbessern. Also da habe ich schon Brennraum eben optimiert, die Ventile zurückgenommen und den Brennraum kompakter gehabt mit Prallwirkung. Also da habe ich allerhand Sachen gemacht und das Ölsystem von 8 oder 10 Bar auf 1 Bar runtergenommen. Das brachte alles, auch die Luftkühlung und so weiter verbessert, das brachte alles am Schluss eben da ein paar PS und da ein paar PS und da ein paar PS. Am Schluss hatten wir 182 PS und der andere Motor ging immer noch nicht. Und es gab dann natürlich Spannung, ja.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie sind zu der Zeit auch so ein bisschen Formel 1 gefahren.
Das war vorher bei Daimler. Das war 61. Bin ich da Formel 1 gefahren, wohl, ja, 61. Wie ich bei Daimler angestellt war. Da hatte ich also frei, ich glaube nicht bei Porsche nimmer. Porsche war ja von September, da war die Rennsaison sowieso schon vorbei, bis zum nächsten Jahr Po. Und da habe ich ja dann da Ade gesagt.
Und das Po-Thema, das haben Sie jetzt eben schon kurz angedeutet, wo der Wüterich Ihnen gesagt hat, pass auf.
Pass auf, ja.
Also da wollen Sie Grand Prix fahren und da war irgendwas manipuliert an der Vorderachse.
Ja. Ja, gut. Wobei zur Klärung dieses nicht besonders guten Verhältnisses, Buschke von Hanstein, May oder umgedreht, rückholend, das geht zurück auf den Nürburgring, wo ich ja mit dem Flügel vierte absolut Bestzeit im Training fuhr. Und da von Hanstein, anstatt zu sagen, ja, komm in unser Team, ist interessant, können wir brauchen, hat er ja die ganze Sache sabotiert mit seinem Kollegen von Guillaume. Und daher waren wir von dort aus, von seiner Seite her eben, war ich irgendwie ein Gegner. Komischerweise. Ich war total ja angefressen. Gut, also das Missverhältnis oder die gegenseitige, wahrscheinlich von beiden Seiten begründete Aversion war diese viel schnelleren Rundenzeiten am Nürburgring von irgendeinem Nobody und Newcomer und Schweizer und hin und her. Und für mich die großkotzige Geschäftsleitung, die dann nicht einmal kapiert, um was es geht, dass man ja zusammen schneller ist als gegeneinander. Mhm. So. Und dass da ein Schweizer irgendwie an deren super Rennmotoren rumbasteln soll, war für die psychologisch eigentlich schon Essig oder unangenehm mindestens, vorsichtig ausgedrückt. Das Ganze ging ja auch gar nicht über uns, sondern viel höher in dem die Porsche Leistung brauchten. Und der Günter Molter, der damalige Chefredakteur von einer Flugrevue, der überall so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen war, der hat es veranlasst, dass Nallinger und Ferry Porsche sich einig wurden, den Mai, der bei Daimler angestellt war und mit Einspritzung sich auskannte, zu Porsche zu geben. Und das hat natürlich den Anstrengung zu Tode geärgert, nachdem er dann erfuhr, dass ich mit Ferry Porsche aus unerfindlichen Gründen außerordentlich guten, irgendwie menschlichen Kontakt fand, instantly. Warum? Andere Frage. Wir haben uns nie vorher gesehen und irgendwie kamen wir gut aus miteinander, so dass dann meine Vertragsänderungswünsche betreffend Patente in Zukunft und so weiter, dass man das rausnimmt, weil ich hatte die Patente ja schon über Einspritzung und andere, was bei Porsche wäre, ja, aber also meine Patente, die ich jemals erfinden werde, gehören nicht automatisch fort. Und das Zweite, dass ich dann eben, was ich da mache oder bastle oder den Motor verbessere, dass ich den erproben kann. Ja, in so kleineren Rennen mal zum sehen, was, wie, wo. Und das hat eben Ferry Porsche okay gemacht. Und natürlich hat da wahrscheinlich der gute von Hanstein schlaflose Nächte bekommen. Und die andere, die ganze Mannschaft, besonders nachdem in wenigen Monaten Arbeit, hatte ich also andere Zylinder mit Male, andere Kolben mit Male, andere Kolbenringe mit Götze. Ich hatte die Ölpumpengeschichte, die Schmierung geändert, andere Kurbelwelle, eine verbesserte Kurbelwelle. Auf jeden Fall, der Motor, der angeblich ab 156 PS aufwärts kaputt geht, hielt dann stundenlang 180 PS Dauerlauf. Nach all den Änderungen, die ich gemacht habe, inklusive Brennraum, die Kühlung, ich hatte dann ein Leitrad hinter das Laufrad gesetzt, um noch ein paar Prozent bessere Kühlleistung zu bekommen und so weiter. Also Spannung, nachdem das schneller war, das Auto, als der Achtzylinder mit seinem Rohrrahmen, der alte Vierzylinder mit dem schwerfälligen Zweirohrrahmen war schneller. Wurde getestet von Bonnier und irgendwie Görny damals auf dem Nürburgring. Und die haben zu ihrem Entsetzen festgestellt, dass man den Ölkühler vorne da total zumachen sollte, damit wenigstens das Öl auf 80 Grad hochkommt. Also das waren alles thermodynamische Verbesserungen, Schmierung, Kühlung und so weiter, Direkteinspritzung. Jetzt kam das Auto nicht, was ich hätte fahren, Probe fahren sollen, zum Gucken, ob alles in Ordnung ist, so dass ich gesehen habe, wenn das Auto nicht kommt, betrachte ich das als eingefädelten Vertragsbruch von dem guten von Hanstein, der da machen konnte, was er wollte. Und es hat ja keinen Sinn, da jetzt zu wehleiden und zu Ferry Porsche zu gehen und sich zu beklagen und so weiter. Ich habe einfach gesagt, Ende gegen diese mafiose Clique, da kommst du so oder so nicht an und der Ferry Porsche alleine kann es ja auch nicht machen, also ade. Und dann bin ich praktisch am gleichen Tag, also habe ich meine Kündigung eingereicht schriftlich, ganz ordentlich, anstandshalber, bevor ich dann den Dragoni aufgesucht habe. Der Dragoni war der Rennleiter gewissermaßen, also nicht technisch, sondern administrativ und kommerziell, war das der Mann bei Ferrari, also Formel 1. Und habe dann gefragt, ob sie nicht doch vielleicht mehr Leistung brauchen gegen die damals schnelleren und fahrwerkmäßig besseren englischen Autos mit den Achtzylindermotoren. Und der Dragoni war clever genug, im Gegensatz zu Huschke von Hanstein. Also die Italiener sind etwas rapider im Gehirn. Hat gesagt, ja natürlich, also mehr Leistung, klar, selbstverständlich brauchen wir das. Kommen Sie sofort oder was am Montag zu Enzo Ferrari, bin ich da runtergefahren. Und da muss man vielleicht erklärend sagen, ich kannte natürlich Enzo Ferrari, wer kannte ihn denn nicht? Aber wichtig war, dass auch er mich kannte über meine Formel-1-Karriere und über die enge Freundschaft Stanguellini-Ferrari vice versa. Denn Stanguellini war ja der viel Ältere, der da in Modena Rennsportwagen gebaut hatte. Also die beiden kannten sich bestens. Und so hatte ich natürlich die beste Bekanntschaft und Entry zu Enzo Ferrari, der ohne langes Zögern sagte, ja, also wie, was stellen Sie sich vor? Und ich sagte, ich stelle mir vor, mindestens mal 20 PS gratis. Aber wenn es erreicht wird, dann eine gewisse Summe X und für jedes weitere PS eine Summe Y pro PS. Okay. Hat er sich gewundert, noch nie von einem Vertrag, eigentlich Profit, ohne Engagement, mindestens 20 PS gratis zu bekommen. Und so ist der Vertrag ruckzuck eigentlich zu beider Nutz und Form unterzeichnet worden. Und damit kam ich oder war ich nun eben bei Ferrari als Berater. Er wollte mich ja fest anstellen und ich habe gesagt, nee, meine Erfahrung bei Daimler und bei Porsche, das langt mir fürs ganze Leben.
Du hast dann ein ganz besonderes Verhältnis auch zu Enzo Ferrari in der Zeit aufgebaut. Es war fast mehr so ein väterlicher Freund für dich, oder?
Ja, das war eigentlich so vollkommen unabhängig von der anfänglichen gegenseitigen Kenntnisnahme. Eher großer Mann natürlich und ich guter Fahrer und gut befreundet. Und anyway, mein Italienisch war ja auch nicht 100%. Das war so die Mischung Latein und Französisch. Aber immerhin, man verstand sich bestens. Und irgendwie, ähnlich wie mit Ferry Porsche, also ganz selten passiert das ja einem, also mir, dass man irgendwie einen Draht zu dem anderen findet. Oder dass sich eine Beziehung irgendwie unerklärlicherweise aufbaut, ohne viel Gerede. Und das Geheimnis war, dass sein Sohn ungefähr wohl mein Alter gehabt hatte.
Ja, okay.
Er ist doch gestorben.
Dino.
Ja. Ja. Und in irgendeiner Weise ich kannte den Dino, den Sohn ja nicht, aber in irgendeiner Weise bin ich so ein bisschen Ersatz für den Dino, weißt, im Alter und irgendwie. Das ist natürlich durchaus positiv, trägt aber eigentlich zur Frage der Leistungssteigerung oder all diesen Dingen nichts direkt bei. Es war nur sehr angenehm mit dem Patron, Nachtessen oder alles Mögliche. Er hat mich also sehr oft eingeladen, sodass ich die Ehre hatte, mit der Mutter vom Dino und ihm auch dann später eben mit seiner Bekanntschaft, die Mutter des jetzigen Ferrari-Nachfolgers aus zweiter Liaison oder wie oder was.
Der Enzo Ferrari galt ja immer als sehr hart und autoritär. Hast du deine andere Seite kennengelernt? Also hast du den da so ein bisschen auf andere Gespräche bringen können? Oder war bei dir auch zwar so väterlich, aber immer noch ein bisschen distanziert?
Also grundsätzlich war das Verhältnis immer sehr höflich, distanziert, aber positiv, also freundschaftlich. Das war eine Zeit, lange bevor das Du von Amerika da importiert wird, wo also der Hilfsarbeiter mit dem General bevollmächtigten per Du irgendwo ein Bier trinkt im Garten. Nein, damals war noch die altmodische Sie und kleine Verbeugung oder irgendwie, also Ehrbezeugung, was mir nicht schwer fiel, weil das musste ich ja so oder so in Japan. Und als Kind musste ich das sowieso bei meinem Vater, wenn der Geschäftsbesuch aus Berlin kam, das war der Höfling oder wie sagt man da, der Beuge da. Was die Japaner ja dann auch noch hatten, solange ich dort war. Wie es heute aussieht, ich war schon lange nicht mehr in Japan.
Und jetzt nochmal zu der Arbeitsseite. Also ich meine, du hast dann die 20 PS geliefert plus noch ein bisschen Leistung mehr. Ist dir das leicht gefallen? Also hast du das tatsächlich hingebracht? Ja.
Nun, ich hatte eigentlich immer schon eine Art Draht zur Natur, Naturwissenschaft. Ich musste gar nicht rechnen. Ich habe es gespürt oder gefühlt oder ich wusste, was man warum machen muss. Beispielsweise diese Ventile in den Kopf zurückzuziehen, damit dann ein Mini-Diffusor-Effekt entsteht, was ich bei Porsche ausprobiert hatte, was wunderbar funktioniert hat. Also ich habe diese Dinge, die ich erfüllt hatte, auch Brennraumform, dass das also möglichst um die Zündkerze herum möglichst kompakt sein soll, aber dafür von der Seite her Squish für eine Durchmischung, Durchwirbelung, also Squish-Induced Swirl, was ich dann später am Fireball ja machte. Das kann man ja gar nicht berechnen, niemand hat es berechnet, genauso wenig wie die Winglets je berechnet wurden. Das hat 40 Jahre gebraucht, bis die Professoren der Aerodynamik da dahinter kamen. Mein damaliger Aerodynamikprofessor, wie ich da anfing beim Poly 1956, 57, die haben das überhaupt gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Dann erzähl doch mal, was du aus dem Motor rausgeholt hast. Also wie kam es dann, dass dein Auftrag da irgendwann erledigt war? Du bist dann ja auch weitergezogen von Ferrari, ne?
Da war wichtig, dass nun der Kopf der ganzen Firma, dass der auf meiner Seite war. Also ich hatte keinen, nur ähnlich wie bei Porsche, hatte ich bei Ferrari ein bisschen ein Problem mit dem jungen Rennleiter Fordieri, der aber auch gesehen hat, nachdem der Konstruktionschef positiv, der Motorenentwickler positiv mit mir, wir kamen wunderbar aus. Da musste auch der Fordieri mit uns auskommen. Also ich war da Gott sei Dank jetzt auf der Seite der Mehrheit.
Okay.
Und die verschiedenen Dinge, also die Leistung ist einerseits abhängig vom Brennraum, wie rasch und wie effektiv man verbrennen kann. Zweitens das Verdichtungsverhältnis, das ja auch eine Rolle spielt beim Luftwechsel. Je höher ich ein Verdichtungsverhältnis wählen kann, umso besser wird mein Luftaustausch pro Takt, pro Arbeitstakt, pro Ansaugtakt und Ausschieben. Und die höhere Verdichtung allein hilft dann auch für eine raschere, effizientere Verbrennung und. Das sind alles Kettenfunktionen, die Hand in Hand am Schluss eben doch spürbar mehr Leistung bringen. Der Motor hätte wesentlich mehr Leistung bringen können, gegebenenfalls mit 4-Ventil, aber besonders die Nockenwelle, da war dann der Ärger mit dem Fordieri, der da als Rennleiter ein bisschen was glaubte, sagen zu müssen. Und der Fordieri war relativ auch, also den konnte man nicht leicht übergehen, der bestand auf der Ferrari-Nockenwelle. Und ich wollte eine Nockenwelle, die früher hohes Drehmoment gibt und nicht erst ganz oben Spitzenleistung. Und das gab es also nicht, sodass der Motor, das ist jetzt also eben geheim, das hat nie jemand erfahren, der Motor sollte mit dem Hub da so und so und so nicht über 11.000 Umdrehungen oder so etwas gehen, Maximum 12. Also nur kurz Festigkeit und auch die Bremsprüfstände. Also wir durften da gar nicht höher gehen, obwohl die Leistung noch zugenommen hat. Die war noch im Ansteigen.
Okay.
Normal müsste die Nockenwelle so ausgelegt sein, dass du bei Maximaldrehzahl schon ein bisschen Abfall hast von der Leistung. Wir hatten da unten zu wenig und es wäre weitergegangen. Und im Rennen dann hat der Bandini mir hinter hochgehaltener Hand gesagt, ab 14.000 wird der Motor richtig knusprig. Wir sind gar nie so hoch gefahren auf der Bremse. Also weiß ich gar nicht, ob der Motor 220 oder 230 oder 240 PS entwickelt hatte. Auf jeden Fall war es die falsche Nockenwelle dank dem Forgeri, der überhaupt keine Ahnung von Motoren hatte.
Okay.
Fahrwerk, also Forgeri ist fürs Fahrwerk und Bussi für Motoren. Und der Rocky, Ingenieur Rocky, war eigentlich der Konstruktionsmann für Motorenteile.
Okay. Wie ist dann jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass du Ferrari verlässt?
Und nachdem die Leistung da war, du kannst ja nicht beliebig mehr machen, einerseits. Und andererseits, eigentlich war meine Aufgabe erfüllt. Ah ja, das Problem war, ich hatte andere Dinge vor. Das war ja dann in meinem Labor da mit dem Einspritzungen und Turboaufladungen. Also diese Projekte hatte ich im Kopf und zum Teil ja, wollte ich denen nachgehen. Und auf der anderen Seite, Enzo Ferrari wollte, dass ich angestellt für die Produktion verantwortlich sein soll. Per carità, um Gottes Willen. Also ich bin alles andere als ein Produktionsmensch, der dann da nachguckt, ob die gelieferten Ölfilter dicht sind oder nicht. Oder wie. Also nein, also da war irgendwie eine gewisse Trennung oder so, sondern ein jeder, der weitermacht. Also wir waren auch nachher noch beste Relation. Er ist ja dann aber auch eigentlich nicht viele Jahre später auch gestorben. Ja. Jetzt diese Details weiß ich gar nicht mehr genau.
Okay, aber ein Detail ist noch beeindruckend. Du hast dann einen Geldkoffer mitbekommen, oder?
Ja, das war also, ich war ja nie ein Finanzgenie oder Steuerbetrüger oder irgendwie und habe das auch gar nicht so bedacht. Eigentlich war ich finanziell eher naiv. Auf jeden Fall dachte Ferrari sehr viel besser und wollte mir ja einen Gefallen machen, das Geld steuerfrei. Und wie geht denn das? Er hat also mir gesagt, du bringst einen Koffer mit, dann Termin da und da in der Bank, die Haus- und Hofbank von Ferrari in Modena, wo er natürlich die Direktion und alles kannte, ist ja klar. Und da war ich dann und habe den Koffer leer abgegeben und war in einem Wartezimmer. Und dann kam da irgendwie so ein Bankangestellter mit dem Koffer voll Geld. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Banknoten frisch. Weißt du, die waren noch alle mit dem Original Banderole, die rochen noch nach dem Drucköl.
Wie im Tatort fast.
Alle so nummeriert von A bis Z. Das waren also, ich weiß nicht, sicher etliche tausend so Scheine da. Mhm. Groß, alle gleich. Was soll ich denn da zählen? Also ich war eigentlich beinahe schade um die Zeit, oder? auf jeden Fall, ich habe das dankend dann angenommen und bin relativ zügig gen Norden gefahren. Es war ja dann da schon irgendwie fiese Jahreszeit. Und wie meine Frau dann das Geld an die Bank brachte, an die Dresdner Bank, und dort dann der Bankfilialleiter beschloss, das kann ja gar nicht wahr sein. Und die dicken Eisenstoren hat runterfahren lassen. Alle Leute waren da eingeschlossen, niemand rein, niemand raus. Hat jeder geguckt, was ist jetzt? Und da ging es darum, festzustellen, ob meine Frau irgendwie Schwarzgeld oder was oder wie oder was oder gestohlen oder Gangster oder so. Das heißt, die haben dann per Telefon und Telegraph und was weiß ich, Fernschreiber, kontrolliert mit der italienischen Bank, die Nummern durchgegeben, also Anfang und Ende eben, und gedacht, sie haben schon gemerkt, dass es fortlaufend ist. Und dann nach einiger Zeit war das dann geregelt, okay, alles klar. Und meine Frau hat es dann auf unser Konto und alles andere. Ich habe mich nie um Steuer bekümmert. Also nicht sagen, ob das je versteuert wurde oder nicht. Also auf jeden Fall von der Seite Ferrari hätte ich das schwarz einstecken können.
Okay, also liebes Finanzamt, es wäre verjährt auch, wenn es nicht versteuert war. Ja. Aber das Tolle an diesem Geldkoffer ist ja nicht nur, dass es vielleicht viel Geld war, sondern diese 20 PS plus X, im Rennmotor bei Ferrari war die Grundlage für deine Selbstständigkeit, oder? Das war dann das Geld, das die Firma ermöglicht hat.
Finanziell eben also den super Motorenprüfstand, wo ich dann eben bis legal 12.000 Umdrehungen fahren konnte. Also eine Sonderanfertigung von Schenk, der Motorbremsenhersteller, für Rennmotoren, die ich davor hatte, zu machen. Ja, ja. Und da gab es dann eben diese Turbo, die eigentlich mit 8.000 Umdrehungen genügend, die Bremse war dann dafür eher überdimensioniert, drehzahlseitig. Aber Leistung, ja, das war interessant.
Nach Ihrem Ausstieg bei Ferrari ist noch Maserati auf Sie zugekommen, um am Birdcage mitzuarbeiten.
Das war ein bisschen anders. Also man muss dazu wissen, dass Maserati und Ferrari und die anderen, außer, also für Ferrari galt nur Sanguinini, alles andere war bittere Konkurrenz. Mhm. Aber da gab es ja doch diesen, der mit der Ford-Tochter verbandelt war, wie De Tomaso. Mhm. Erinnern Sie sich, De Tomaso, sehr schöne Autos, De Tomaso auch. Die hatten alle natürlich blind oder klar gesehen, dass diese Motoren, wo ich da beteiligt war, irgendwie gewonnen haben. Und da wollte ja jeder, der Motoren machte, da auch was Besseres machen oder verbessern. Natürlich gab es streng geheim Kontakt, wobei ich mir im Klaren war, wenn das herauskommen würde, das ist eine Beleidigung. Deshalb habe ich das nie wahrgenommen, solange ich bei Ferrari mit ihm gearbeitet hatte. Mhm. Aber nachher, weil das ein sehr interessanter Mann war, der Alfieri, das war nämlich der Mann, der mich beeindruckt hat, weil er der Entdecker-Erfinder war, von den reflektierten Auspuffwellen bei Zweitaktmotoren, wo da plötzlich die Zweitaktmotoren irrsinnige Literleistungen hatten. Und der hat diese berühmte Weltrekordmaschine Lambretta umgebaut mit seinem Auspuffsystem. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, diesen interessanten Mann, der da mit Physik auskommt, der auch der Vater des Birdcage gleichzeitig war, oder war. Okay, mit dem unterhalte ich mich gerne mal. Nicht? Und so hatte ich mit dem gesprochen, aber das war dann ja schon später. Und ähnlich war das mit De Tomaso, auch mit dem Abarth, Carlo Abarth.
Ja, ich war in Turin.
Ja. Und ich habe ja dann da in Turin mit Lancia später eben diese Fireball-Sachen gemacht. Denn das war mit der Selbstständigkeit, deshalb hatte ich die Motorbremse auch. Wir haben ja da eben Benzineinspritzungen, nicht nur Wankelmotor, sondern auch an Ford-Motoren und nachher VW, Passat-Motor. Ja gut, das war alles diese Aktivitäten als Selbstständiger, wo ich verschiedene Sachen machte. Mit Abarth habe ich abgelehnt. Der wollte etwas, wo für mich nicht Sinn machte. Einfach. Gut, aber wenn Sie fragten, ob ich mit anderen Gespräch hatte, ja.
Okay. Sie haben jetzt eben noch eine Sache gesagt, die ganz interessant ist, und zwar die Wankelmotoren. Da haben Sie auch dran arbeiten sollen oder wurden gefragt oder haben auch dran gearbeitet. War das für Sie eine Technik, die zukunftsweisend war?
Also Wankelmotor kam so zustande, dass ich gefragt wurde von Herrn Benzinger, zu versuchen, ob ich mit Direkteinspritzung vielleicht den Motor zu irgendwie einem besseren Verbrauchs- und Emissionsverhalten helfen könnte. Und da habe ich das eben gemacht, wohl wissend, dass das auch nicht viel bringt bei so einem verkorksten Basisprinzip, nicht wahr?
Also Sie halten von dem Wankelmotor, Sie haben ganz früh da schon mal dran gearbeitet.
Ja, ich hatte als Kind gewissermaßen, 16, 17, 18 Jahre, auch den Tick gehabt, von dem Kolben hin und her wegzugehen auf etwas, das eben nicht hin und her muss, sondern drehen, also Drehkolben. Und da gibt es ja verschiedene Drehkolbenkompressoren und Verdichter und so weiter, aber die eignen sich nicht für eine Verbrennungskraftmaschine. Und ich habe dann da etwas entwickelt und gelernt, dass es keinen Sinn macht.
Und das sind, würden Sie auch heutzutage sagen, das sind einfach so viele Nachteile, die man nicht in den Griff bekommt. Also ist der Wankel hat keine Zukunft,
hat mich immer,
auch keiner mehr dran arbeiten.
Hat mich immer gewundert, wie dumm die Menschen sind, da Millionen, hunderte Millionen reinzustecken, nicht so GM und alle haben ja da riesige Anlagen gebaut, mhm, um Wankelmotoren in Serie herzustellen. Naja, gut, ist alles in die Hose gegangen. Klar, war ja absehbar für mich. Ja. Aber da sieht man, was Geld und was Unsinn fertig bringt. Mhm. Allerdings, das Ende ist ja dann bekannt. Mhm.
Sie haben dann mit Ihrer Firma, also sind Sie bekannt geworden als Turbomai. Turbomai ist ja auch der Firmenname,
ja,
gewesen.
Ja, ja.
Sie haben,
ja,
sehr früh auf Turbomotoren gesetzt.
Auf Turbomotoren gesetzt und hatten das ja irgendwie nennen müssen. Es war aber da noch bevor der Technische Überwachungsverein uns gebeten hat, das als Autofirma einzutragen, sondern es war einfach die Firmenbezeichnung. Wir waren da noch nicht offiziell Kfz-Hersteller.
Aber das mussten Sie später werden.
Wir haben es ja nie selber ganze Autos hergestellt, eigentlich ja nur den Umbausatz. Und die Umbauten wurden von uns und von der Schwabengarage und von zu anderen dann. Die Schwabengarage hat den Umbausatz auch weiterverkauft. Mhm. Aber wir mussten das irgendwie als Autofirma uns deklarieren, um Ruhe zu bekommen.
Sie haben diese Turbokits gebaut, zunächst im Ford Capri, glaube ich, oder?
Und dann auch BMW und Opel.
Und einigen Autoherstellern waren ihre Autos zu schnell.
Ja, es gab also Fälle, wo Fahrzeugbesitzer, Kunden von Mercedes mit 600er Mercedes oder Porsche-Kunden bei ihren Werken reklamiert haben, dass ihre Autos nicht funktionieren richtig, weil sie überholt worden seien von Ford Capri und von Ford Limousinen und von Ford Kombi-Fahrzeugen. Das ja Beweis ist, dass ihr Auto nicht ordnungsgemäß schnell ist. Und da kam dann der TÜV. Die Reklamationen gingen zum TÜV, wer was wie wo. Und der TÜV hat uns dann eben versucht, das zu legalisieren, indem wir uns als kleinstes Automobilwerk der Welt beinahe, waren ja viel kleiner wie irgendwie Abarth oder irgendwas, waren ja nur 6-8 Mannequins.
Also, da waren Sie quasi kurzzeitig auch mal Autohersteller.
Ja.
Und,
ja,
und im Fahrzeugschein steht Turbomai als Hersteller.
Ich glaube, ja, ja, ja.
Und Sie haben unglaubliche Leistungen aus diesen Autos rausgeholt, also mit Ihrem Turbokit.
Also Ziel war einfach eine ansprechende Leistungserhöhung und ich habe einfach beschlossen, bei 70% ungefähr muss man aufhören, weil sonst wird es gefährlich mit Getriebe und Hinterachse und Differential und Bremsen und überhaupt, dann braucht es gar nicht mehr. Mhm. Denn das Ziel war ja einfach, einigermaßen schneller zu sein als ein Porsche oder ein Mercedes und viel mehr sollte ja nicht einen absoluten Rekord geben, sondern noch zumutbar sein und halbwegs zivilisiert und leicht zu verkaufen.
Und halbwegs zivilisiert, da geht es ja immer bei Turbomotoren, dieses bekannte Turboloch. Das war eigentlich der Genickbrecher am Anfang für den Turbolader, dass das ein bisschen problematisch vom Handling und vom Fahren her war. Das haben Sie aber auch gelöst, oder? Oder da haben Sie sich stark mit auseinandergesetzt?
Nun, das Turboloch ist eine prinzipielle Angelegenheit, die man ja kennt. Also habe ich den Motor genommen, der das höchste Drehmoment bei niederen Drehzahlen hat. Das war damals ein solider Block, der mehr Leistung verträgt, ohne kaputt zu gehen. Und das war damals eindeutig der Ford V6, der das ausgehalten hat ohne Probleme. Wir haben einen Motor für die Rennen dann umgebaut gehabt. Das war dann mit 460 PS hat das Triebwerk ausgehalten, das Getriebe nicht mehr.
Die Kunden, sind die mit der Leistung gut klargekommen? Oder
ja, ja, ich meine 70%, man muss ja nicht dauernd auf Vollgas stehen bleiben. Sie haben dann wohl auch, ja, wenn eine Kurve kam, ein bisschen Gas zurückgenommen, oder? Heute hat es ja sehr viel mehr Leistung zu spazieren fahren in diesen Autos heute mit 300, 400, 500 PS und weiß der Kucker was. Da passiert ja auch nicht sehr viel mehr.
Es kam aber dann so, dass glaube ich, viele Werke selber versucht haben, Turbolader einzubauen.
Die sind aber fast alle gescheitert. Und dann bei Ihnen Schlange gestanden, Rolls-Royce, Opel, Yamaha. Haben Sie die alle beraten?
Geschichte ging eigentlich so, dass aufgrund der nachgewiesenen Fahrleistungen, Erfolge, war dann ein gewisses Interesse schon da, aber das Wissen war nicht da, also sind denen die Motoren kaputt gegangen. Und dann haben sowohl der erste, der dann in Europa auf den Markt kam, unabhängig von Yamaha, Yamaha hat ja nicht selber, sondern Yamaha hat die Motoren von Toyota, also in Corolla und die Mitsubishi und diese Dinge gemacht, haben dann selber die Turbolader hergestellt für die japanischen Autos. Also zurück, die Firma Saab war die erste, die kapiert hat, da ist was dran. Und haben probiert und ging nicht wohl. Auf jeden Fall, ob es ging, nicht ging, ist mir ja egal, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Saab bei der Schwabengarage wiederholt Turbo Capris gekauft hat. Genauso wie Porsche dann auch.
Tatsächlich.
Und BMW wohl auch. Und so kam das ganz langsam, dann da haben die gesehen, weil ich hatte die Regelung, es ging da dabei darum, dass man eben verhütet oder vermeidet, dass die Motoren kaputt gehen. Also muss man abschneiden, die Aufladerei, oder begrenzen. Und diese Ladebegrenzung in Abhängigkeit eben vom Luftdurchsatz, das war eigentlich das Patent, was mir erteilt wurde. Und da wollte niemand mal rangehen. Eigentlich haben alle gewartet, bis das Patent abläuft. Außer die Japaner, gut, die haben ja auch die Lizenz gekauft.
Und die haben das dann alle kopiert, als das Patent abgelaufen war?
Ja, nun ja, sie kamen dann alle schrittweise, ja, vorwärts damit, ja.
Was denken Sie jetzt, wenn Sie in aktuellen Autos sitzen? Ich meine, die Technik ist inzwischen so, dass jedes Auto aufgeladen ist eigentlich. Ne?
Ja, das ist jetzt ja idiotensicher eigentlich und macht durchaus Sinn, denn was soll man viel Gewicht in der Gegend herum beschleunigen und bremsen, wenn man es mit einer kleinen Zusatzluftverdichter-Turbine-Lader erreichen kann?
Sie haben sich auch schon früh Gedanken um Downsizing gemacht, glaube ich, ne?
Ja, also das Downsizing hat mich immer beschäftigt, weil ich der Meinung bin, je leichter, umso wendiger ist ein Fahrzeug und umso weniger Energie verbraucht es unnötig und kommt also mit ein paar Liter Benzin wesentlich weiter als ein schweres Fahrzeug mit schwerem Motor und irgendwie. Alles eigentlich banale Überlegungen, die jedes Kind machen kann, wenn es will. Es war dann einfach der Weg dazu und der Weg dazu war die Aufladung und da habe ich alles verfolgt. Ich hatte am Anfang auch mit mechanisch angetriebenen Kompressoren Erfahrung gesammelt und aufgegeben. Die mechanische Aufladung war Unsinn. Aber mit Abgas-Turbo-Betrieben Verdichter anzutreiben, das machte durchaus Sinn und ist ja auch durchgesetzt bei allen Großdieseln und die Kleindiesel und bei Viertaktmotoren im Flugbetrieb erfolgreich. Auf der Straße ging eben dauernd die Maschine kaputt, weil keine Regelung da war. Also musste man da finden, wie begrenze ich den Ladedruck, wie mache ich möglichst früh, möglichst hohen Ladedruck und dann flach irgendwo abschneiden, damit es nicht kaputt geht, das Ganze, damit es nicht in die klopfende Verbrennung hineingeht.
Also Sie haben, glaube ich, Ihre Turbo-Kits massenhaft verkauft an Privatkunden?
Oder? Ja, insgesamt mit Schwabengarage, ja. Dann später. Insgesamt sind ungefähr 4.500 so Turbo-Autos fort. Wir haben einzelne BMW und Opel auch umgebaut gehabt, aber hauptsächlich da mit Ford, ja.
Also das war eigentlich eine Firma, die extrem im Wachstum war und trotzdem haben Sie irgendwann das abgegeben.
Ja, also es war nie meine Absicht, direkt ein Autozubehör oder Autowerk oder irgendwas oder eigene Autofirma zu haben und zu führen, sondern es hat mich interessiert, eine Idee so weit zu bringen, dass sie verstanden werden kann und erprobt werden kann und dann diese Idee zu verkaufen. Als Lizenz. Um da hinzukommen, musste ich ja anfangen, das zu beweisen, dass es funktioniert, nachdem in Amerika hauptsächlich GM mit zwei Modellen ja Schiffbruch erlitten hatte, wo sie die gesamte Produktion einstellen mussten, hat es natürlich alle anderen Europäer und hin und her abgeschreckt. Und da wollte niemand mehr an Abgasturboaufladung denken. Verständlicherweise, wenn es GM nicht schafft, dann kann es ja nicht gehen. Aber das ist so ein typischer Punkt, wenn es eben nicht geht. Aber interessant mir vorkommt, dann suche ich, warum geht es nicht, um das Problem zu lösen. Genauso jetzt wie mit dem Krebs, warum gibt es ihn? Wenn ich weiß, wie er entsteht, dann kann ich auch was dagegen tun.
Ganz einfach.
Einfache Logik.
Und Sie haben es dann an Herrn Lüttgemeier verkauft. Ne? Und die Firma gibt es lustigerweise jetzt noch. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Die Patente sind ja dann irgendwie nach 18 Jahren oder was sowieso abgelaufen. Ich hatte die größtenteils ja an die Japaner abgegeben. Die anderen hatten ja kein Interesse. Ich kann ja nicht etwas verkaufen, was niemand will. Okay, sollen sie es doch sein lassen. Nein, ich habe da keine Zeit, unnötiges irgendwie Versuche, wo ich sehe, die Menschen verstehen es gar nicht. Sie sind viel zu blöd, um zu sehen, was dahinter steckt oder das Potenzial zu erkennen.
Und Sie waren schon an der nächsten Entwicklung und das war das Fireball-System.
Ja, das hatte mich dann interessiert, weil ja diese ganzen Umweltgeschichten dann hochgefahren wurden.
Die Ölkrise.
Unter anderem eigentlich am meisten in Amerika. In Europa war es der berühmte saure Regen, der die Wälder kaputt macht und alles kaputt macht. Und in Amerika, die haben dann gemerkt, ja, saurer Regen, ja, aber das Schwergewicht haben die dann doch sehr bald von Stickoxiden rübergenommen auf HC, Hydrocarbons, als eben umweltbelastend für die, den Klimaeffekt war deren Hauptmotor oder Antrieb. Also die Environmental Protection Agency von USA. Das ist natürlich dann interessant, wenn man sieht, da ist ein potenzielles Interesse mindestens da. Mhm. Ja gut, dann kann ich in der Richtung probieren, was zu unternehmen, um das Bedürfnis zu erfüllen. Also einen saubereren Motor oder einen sparsameren Motor. Und beides geht ja zusammen, denn je weniger unnötiger Verbrauch, umso weniger unnötige Abgasemissionen. Und so kam das dann zu dem Fireball.
Können Sie das Prinzip kurz erklären?
Fireball ist eigentlich die Addition des bekannten Prinzips der Wirbelkammer bei Dieselmotoren. Damals die Wirbelkammer von Ricardo erlaubt eine bessere Durchmischung von Brennstoff und Luft und dadurch dann auch eine raschere Durchmischung und dann wiederum eine kompaktere. Eine Kugel ist das kompakteste, was man sich vorstellen kann für ein gewisses Volumen. Eine kompakte Verbrennung mit minimaler Oberfläche, denn die Hydrocarbons oder die Schadstoffe entstehen gewissermaßen als Kondensationsprodukte an der kalten Brennraumoberfläche. Also ein heißer Brennraum. Diese Wirbelkammer habe ich nun umgearbeitet, weil sie Verluste hat. Da muss das ganz, die ganze Ladung durch eine relativ kleine Öffnung tangential in eine Kugel hinein verdrängt werden, bei jedem Verdichtungstakt und nachher wieder hinaus. Und das sind Verluste, Füllungsverluste schon mal, Arbeitsverluste, thermische Verluste, die man in einem Benzinmotor mit hoher Leistung gar nicht haben will. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie kann ich eine bessere Gemischaufbereitung, also Verwirbelung und raschere Verbrennung, also Verwirbelung im gleichen Sinn. Also praktisch einen Wirbelbrennraum, anstatt in einer Kugel mit einer kleinen Öffnung in den Zylinderkopf hinein interpretieren und habe deshalb das Auslassventil zurückgezogen. Das gab nun ein Volumen. Und da einen tangentialen Kanal, durch den das Gas Ende des Verdichtungstaktes tangential eingepresst wird und damit einen Wirbel erzeugt. Und jetzt ist es wichtig, dass dann die Zündkerze am richtigen Ort sitzt, sodass die Flammausbreitung möglichst zentral vom Zentrum aus und nicht tangential beginnt. Und das kann man sicher dann aufzeichnen und skizzieren. Und das hat dann so gut funktioniert, viel zu gut. Also Jaguar hatte glücklicherweise in Amerika das Problem, dass der Verkauf verboten werden sollte, weil das Auto Fuel Guzzler zu viel Treibstoff verbraucht. Interessant, nicht Pollution-Gösler, sondern Fuel-Gösler. Und so ergab sich das per Glück auch irgendwie der Rennmotorkonstrukteur Harry Mundy, der den Coventry Climax machte. Der kannte mich natürlich vom Hörensagen als Journalist und Motorenmann, Porsche und Ferrari. Und so haben wir irgendwie zusammengefunden. Und ich habe ihm meine Idee und mein Konzept und meine Patentanmeldungen gezeigt und die Versuche, die wir gemacht hatten am Ford und am VW-Motor, am Passat. Dieser erste Motor mit Fireball im Passat drin wurde dann getestet, die Emissionen bei Ricardo und bei Lancia und bei Fiat und bei auch sogar VW und Mercedes. Die haben alle Firmen Fiat. So kamen wir ja dann mit Lancia als Ableger von Fiat zum Zug mit deren 2-Liter Vierzylinder Lancia Motor, Fireball, wo es halt Bilder gibt, nicht wahr? Ja. Das ist alles lang her.
Ja, aber trotzdem interessant, weil Sie haben damit genau das geschafft, dass Jaguar weiterhin in Amerika verkaufen durfte.
Ja, es waren alles eben Dinge, wie schon vorher gesagt, wo ein gewisser Bedarf da war, also ein gewisses Interesse und die Lösung noch nicht. Und das interessierte mich immer dafür, solche Dinge die Lösung zu finden, wenn es mich selber auch interessiert hat.
Mhm. Interessiert Sie es jetzt noch, was in der Autoindustrie gerade passiert?
Eigenartigerweise gar nicht. Ich sehe überhaupt null Ansatz für irgendetwas Konstruktives.
Tatsächlich?
Alles asymptotisch, ist an der Asymptote ausgereizt. Also für 0,03% ist mir die Zeit zu schade, nachzudenken.
Was wäre aktuell für Sie das sinnvollste und schlüssigste Konzept? Ohne es jetzt verbessern zu wollen? Oder was wäre ein Auto, wo Sie sagen, das ist doch eigentlich nah an der Perfektion?
Ist ganz einfach. Das Rezept, das ich 1973 schon verkündet hatte und dafür beinahe gesteinigt wurde. Ich hatte damals gesagt, das war also wieder wie Benzinkrise und Energiekrise. Ich sagte damals, nachdem es ja schon Motoren mit 500 Kubikzentimeter und 70 PS gab, 70 PS im Vergleich zum VW-Käfer damals mit 12 oder 20 oder was, langt ja, also in einem VW-Käfer aus Aluminium 70 PS, ja Menschenskind, da fährst ja jedem davon, nicht wahr? Also habe ich gesagt, das Auto begann mit einem Einzylindermotor und könnte durchaus enden, auch wieder mit einem sparsamen Einzylindermotor, der viel weniger braucht als viele Zylinder mit unnötiger Reibleistung. Nicht wahr? Ein Einzylinder hat weniger Reibleistung bei gleichem Hubraum als ein 4- oder 6- oder 8-Zylinder. Und 70 PS, meines Erachtens, langt das bequem. Heute hat man ja aus 500 Kubik auch leicht 100 PS, nicht aus. Mehr braucht sie eigentlich nicht, um den Hund spazieren zu fahren.
Und Sie würden Turbo aufladen und ja, einspritzen?
Ja.
Eigentlich alles, was Sie ihr Leben lang gemacht haben,
ja,
oder?
Ja. Ganz einfach, vereinfacht.
Hybridautos oder Elektroautos, wird das für Sie die Lösung sein jetzt? Oder?
In bedingtem Umfang wie Nahverkehr, also Bereiche, in denen eine Batterie einigermaßen den Tagesbedarf abdeckt. Ja, hybrid oder vollelektrisch von mir aus. Hybrid nicht besonders gerne, denn man schleppt dann die Hälfte totes Gewicht hin und her. Also lieber einen leichten, ich habe ja jetzt einen Dreizylinder-Turbo, kann da auch jedem davon fahren, genügend Strafpunkte sammeln. Also mit einem Einzylinder, ich fahre jetzt mit 40 Litern Abano und zurück. Das heißt 105 Liter bequem, 4,5 Liter. Also mit einem Einzylinder könnte ich das mit unter 3 Litern machen pro 100 Kilometer. Bequem. Ja, was brauche ich denn da noch? 100 Kilo Batterie und 100 Kilo Kupfer. Die muss ich ja auch beschleunigen. Gotthard hoch und hin und her. Also ich bin nicht so sehr für Hybrid. Für gemischte Verkehr, ja, weil da Elektrik allein nicht langt, aber helfen kann. Aber sonst lieber beide Lösungen ultra leicht, also leicht, nicht mal, Und wir sagten am Telefon schon, für diese ganze Formel 1 und das ganze Sportgetue, es gab ja diese Indice à la Performance für 24 Stunden. Mhm. Und da haben ja immer die Leichtmetallautos mit Zweizylinder-Boxer-luftgekühltem Motor gewonnen. Und dann Porsche auch ja ein paar Zylinder mehr, auch dann ein bisschen schneller war. Aber vom Verbrauch her hat eben der Zweizylinder gewonnen und nicht der Sechszylinder. Und war ja schnell genug, sagen wir mal, um eine Polizeibuße zu kriegen.
Ja, gut, wir sind in der Schweiz, hier ist auch fast ein Fahrrad schnell genug. Ne?
Ja, eben, also ab 160 ist es unnötig, bringt nur noch Minuten auf lange Strecken.
Kommen wir zur letzten Frage. Mal angenommen, das Rohöl wird ausgehen und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Ja, zurzeit verfahre ich das in dem Dreizylinder-Turbo-Auto.
Was ist das für einer?
Es ist ein Abkömmling von VW. Also ich glaube, Audi waren die ersten und der kleine Polo mit dem Dreizylinder-Turbo-Diesel. Okay.
Und auf welcher Strecke?
Ja, ich fahre sehr gerne nach Italien und zurück.
Michael May, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte, ja.
Na, wie viele von euch haben den Namen Michael May und den Begriff Turbo May jetzt schon mal parallel gegoogelt? Wahnsinn, oder? Übrigens bin ich demnächst bei Roland Asch und der hat sogar noch einige Autos in seiner Sammlung, die mit Turbo May Kits nachgerüstet sind. Und ich glaube, mit denen hat er immer noch viel Spaß. Das hoffe ich auch, hattet ihr mit dieser Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.